10 und ich habe die Predigt in zwei Teile geteilt, beziehungsweise möchte ich auf zwei Fragen Antworten geben anhand des Jakobusbriefes. Zum einen die Frage, woher kommt Streit, also wie entstehen überhaupt Konflikte, was sagt die Bibel zu Konflikten untereinander und dann, was wir dagegen tun können. Der Schwerpunkt liegt auf die erste Frage und ganz zum Schluss der Predigt möchte ich dann noch auf diese zweite Frage kurz eingehen. Streit, woher kommt er und was kann ich dagegen tun? Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe. Wir sind ja schon seit langem unterwegs, immer wieder mal im Jakobusbrief und versuchen da Vers für Vers durch diesen Brief zu gehen, um zu gucken, was möchte uns Gottes Wort sagen. Und wir haben das letzte Mal, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, das war im Februar, haben wir uns mit dem Jakobusbrief beschäftigt. Da ging es um die Weisheit im Umgang miteinander. Wir brauchen göttliche Weisheit, damit wir miteinander überhaupt klarkommen. Und heute machen wir, wie gesagt, weiter und starten mit Kapitel 4 von insgesamt 5 Kapiteln. Also wir befinden uns schon langsam auf der Zielgeraden vom Jakobusbrief. Und der Hauptgedanke von diesem Brief, das Hauptanliegen von Jakobus ist, eine Antwort zu geben auf die Frage, wie sieht Glaube im Sinne Gottes aus? Wie sieht praktischer Glaube aus oder echter Glaube? Und ein Gedanke oder mitunter der Hauptgedanke in diesem Jakobusbrief ist, dass Jakobus deutlich macht, Glaube im Sinne Gottes, Glaube im Sinne der Bibel zeichnet sich ausnahmslos immer durch Werke aus. Jakobus macht ganz deutlich, wenn du keine Werke vorzuweisen hast, Werke des Glaubens, ist dein Glaube tot. Das macht Jakobus unmissverständlich klar. Und Jakobus macht jetzt deutlich, wie praktischer Glaube aussieht. Und unter anderem verdeutlichen wir unseren Glauben in dem Verhalten untereinander, wie wir miteinander umgehen, ob wir im Streit leben oder ob wir im Frieden leben, auch das zeichnet unseren Glauben aus. Und wir denken heute über Streit nach. Und ich glaube, niemand von euch denkt gerne über Streit nach oder beschäftigt sich eigentlich mit Konflikten, mit diesem Thema. Und deshalb ist es immer wieder mal gut, durch so ein biblisches Buch zu predigen, so Vers für Vers, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir ein Thema einfach aussuchen könnte, würde ich nicht dieses Thema wählen, definitiv nicht. Und der Prediger steht immer wieder in der Gefahr, nur seine Lieblingsthemen auszusuchen und diese sensiblen Themen außer Acht zu lassen. Deshalb ist es gut, Vers für Vers mal durch so ein biblisches Buch zu predigen, weil der Text gibt das Thema vor und nicht ich als Prediger gibt das Thema vor. Und vielleicht wirst du heute nach diesem Gottesdienst aus diesem Gemeindesaal gehen und ganz genau wissen, Gott hat zu mir geredet. Wir haben gerade das erste Lied, beziehungsweise Irene hat uns das erste Lied so gesungen und das war ein Gebet. Wir haben Jesus gebeten, er soll uns in sein Licht stellen. Und vielleicht wird dich heute Jesus in sein Licht stellen und du wirst erkennen, oh, da habe ich noch einen Konflikt, den ich eigentlich zu bereinigen habe. Da habe ich Streit, wo ich auf die Person zugehen muss und um Vergebung bitten muss. Ich bin gespannt, was Gott heute zu mir und zu dir sagen wird. Und damit wir unser Herzen so ganz auf ihn ausrichten und einfach uns konzentrieren können, möchte auch ich nochmal, bevor ich jetzt in das Thema einsteige, beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du voller Gnade bist. Über allem steht deine Gnade, auch über Konflikte steht nach wie vor deine Gnade. Wir haben es auch gerade gesungen bzw. darauf gehört, dass dein Kreuz einfach die Gnade hervorgebracht hat. Aber genauso gut möchtest du, dass wir dir immer ähnlicher werden und uns auch Themen stellen, die uns herausfordern, genauso wie jetzt das Thema Streit. Und wir bitten dich, dass wir unser Herz nicht verschließen, sondern dass du unser Herzen jetzt öffnest und wir erfüllt werden mit deinem Wort und mit deinem Geist, Herr. Du weißt, wo jeder Einzelne steht, auch in diesem Themenbereich. Und wir bitten dich, dass du Gnade schenkst zum Hören, aber genauso auch mir Gnade schenkst zum Reden. Hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Amen. Also wir starten mit der Frage, woher kommt Streit? Wie entsteht überhaupt Streit? Und ich möchte den Text lesen aus Jakobus Kapitel 4, 1 bis 10. Hier, wenn ihr die Bibel mit habt, dürft ihr gerne mitlesen, beziehungsweise ich habe es hier auch gleich auf der PowerPoint. Ich habe aber noch eine Bitte an euch, und zwar, wenn ihr so auf diesen Text jetzt hört oder mitlest, dann überlegt doch mal, wie ihr darauf empfinden, also wie ihr darauf reagieren würdet, wenn jemand euch diese harten Worte so zukommen lässt. Wir machen es mal ganz praktisch. Stellen wir uns einfach mal vor, ein Bruder, ein Pastor, der uns jetzt als Gemeinde ein bisschen kennt, aber nicht Teil unserer Gemeinde ist, der teilt uns diese Worte mit, weil er weiß, wir haben Konflikte in der Gemeinde. Ich hoffe, dass wir keine Konflikte hier untereinander haben, aber wir gehen einfach mal davon aus, wir haben Konflikte in der Gemeinde und der Bruder hat das gehört und schreibt uns jetzt einen Brief. Und ich habe die Aufgabe, uns jetzt diesen Brief vorzulesen, diese harten Worte vorzulesen. Und ich versuche das auch mit der Betonung zu machen, wie ich denke, wie Jakobus das gemeint hat. Und ihr dürft auch mitlesen. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und ihr habt nicht, ja, ihr mordet sogar und neidet untereinander und ihr könnt es nicht erlangen. Ihr habt Streit, ihr kämpft gegeneinander, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und ihr bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr seid Ehebrecher und Ehebrecherin. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und ich fordere euch jetzt auf, so unterwerft euch nun Gott, widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, und euer Lachen verwandle sich in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist Gottes Wort. Gottes Wort, das wir eben gelesen haben, und es sind harte Worte, oder? Ich bin so froh, dass wir Jakobus aber auch anders kennengelernt haben. Jakobus war nicht jemand, der von oben herab geredet hat zu einer Gemeinde und gesagt hat, so und so habt ihr euch zu verhalten und das sage ich euch jetzt und fertig ist es. Nein, wir haben Jakobus kennengelernt in den ersten drei Kapiteln. Er hatte eine tiefe Liebe zu dieser Gemeinde oder zu den Gemeinden, wo dieser Brief vorgelesen wurde. Er hatte eine tiefe Liebe. Jedes Mal spricht er sie an und sagt, meine Geliebten, liebe Brüder, liebe Geschwister, ich kämpfe für euch, ich eifere für euch. Und hier gibt Jakobus klare und direkte Worte weiter, aber er tut es aus Liebe. Ihm ist es nicht egal, wie sich die Gemeinde entwickelt hat. Und wisst ihr, das war noch eine ganz junge Gemeinde. Man datiert den Jakobusbrief so ungefähr 45 nach Christus, also die Gemeinde war vielleicht 10 Jahre alt ungefähr und offensichtlich haben die sich so richtig miteinander verkracht. Also die hatten richtig Streit untereinander, Jakobus sagt, ihr kämpft gegeneinander. Also das war nicht irgendwie eine kleine Banalität, sondern da war richtig Streit untereinander. Und Jakobus geht jetzt an die Wurzel von Streit. Woher kommt Streit? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Streit unter Kindern, das kennen die Eltern unter uns sowieso und jeder, der Kinder beobachtet, der weiß, da hat man immer wieder mal Zoff untereinander. Und ähnlich wie Peter komme ich auch aus einer Großfamilie und ich kann euch sagen, da flogen die Fetzen. Wir sind 5 Brüder, 5 Schwestern und da gab es Kämpfe und so manches Mal auch eine blutige Nase und auch mal eine blutige Lippe. Und meine Mutter, die hat ganz bestimmt so wie diese Frau hier am Bild auch so manches Mal die Hände über den Kopf gehalten und sich gedacht, was wird nur aus meinen Kindern, besonders aus ihren Söhnen? Wo soll das noch enden? Und so wie auf diesen Bildern ist das auch ganz oft bei uns. Ne? Hier sagt das Kind auf der einen Seite, das ist meins und das andere auf der anderen Seite sagt, das ist meins. Ich habe dieses Bedürfnis nach dieser Puppe oder nach diesem Kuscheltier und das gehört mir. Und fertig ist es. das Bedürfnis wird einfach nicht gestillt. Und wie schön wäre es, wenn Streit in der Kindheit aufhören würde, ne? Wenn wir erwachsen werden, so Jugendliche werden und dann unter Erwachsenen, also ich denke, ihr streitet euch ja nicht mehr als Erwachsene, oder? Nein, alle schütteln den Kopf, da ist Harmonie pur, das ist super. Ich weiß auch nicht, wieso ich diese Bilder auch gefunden habe im Internet. Keine Ahnung, irgendwie sieht das aus, als ob Erwachsene sich auch untereinander streiten. Und ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, eine selbst ausgedachte Geschichte von zwei Erwachsenen, ein Ehepaar. Da ist Ute und Tom. Ute und Tom, die haben vor gar nicht langer Zeit geheiratet und beide haben einen anständigen Beruf erlernt, verdienen einigermaßen und haben sich ein Grundstück erworben. Und Ute, die Ehefrau, die hat wirklich jetzt so dieses starke Bedürfnis nach einem Eigenheim. Sie möchte gerne ein Haus. Und sie möchte gerne ein schönes Haus und ein großes Haus. Das muss genauso groß und schön sein wie die Häuser in der Nachbarschaft. Und Tom, der geht da drauf ein. Sie nehmen einen Kredit auf und lassen sich ein Haus bauen. Aber der Ehemann Tom, der hat auch so einen tiefen Wunsch, nämlich der steht auf starke Motoren, auf schnelle Autos. Und er wünscht sich ein neues Auto. Und auch darauf gehen sie ein und sie nehmen einen zusätzlichen Kredit, weil sie die Finanzen nicht dafür haben und sie machen es. Tom bekommt sein Auto und sie freuen sich. Aber jetzt ist es so, das Haus muss ja auch noch eingerichtet werden. Und das soll natürlich auch schön eingerichtet werden. Eine tolle Küche soll dabei sein. Und dann steht die WM vor der Tür. Da muss ein größerer Fernseher her, so ein kleiner Fernseher. WM, das taugt doch nicht. Also auch ein Fernseher dazu. Und so schaffen sie sich eine Sache nach der anderen an. Dann kommt das erste Kind und jeder, der Kinder hat, der weiß, da muss auch Geld investiert werden, ein Kinderzimmer muss eingerichtet werden. Und so wendet sich Ute an Tom und sagt, hey, ich brauche noch dieses und dieses Ding für das Kinderzimmer. Und sie haben aber im Laufe dieser Zeit nicht gemerkt, dass ihre finanzielle Situation immer mehr in Schieflage geraten ist. Und Tom, der merkt, das geht so nicht mehr weiter und er rastet aus. Er gibt Worte an seine Frau Ute weiter, die er sonst noch nie an sie weitergegeben hat. Und er rastet aus, aus ihm bricht es heraus wie aus einem Vulkan. Es fallen Worte, die nicht schön sind und Ute lässt es sich nicht gefallen. Auch sie erwidert diese Worte mit ihren Worten und sie rennt in Tränen raus. Vielleicht kennt ihr solche Situationen oder habt Ähnliches erlebt. Streit, weil da Dinge waren, die man sich zutiefst gewünscht hat, wo du Bedürfnisse hattest und diese Bedürfnisse wurden nicht gestillt. Vielleicht das Bedürfnis nach Nähe, nach Zweisamkeit, aber dein Partner hat dieses Bedürfnis nicht gestillt. Und auf einmal entsteht Streit. Das kommt überall auf der Welt vor, überall in der Gesellschaft und das Traurige auch unter uns Christen. Denn Tom und Ute waren Teil oder sind Teil einer Gemeinde. Sie sind Christen und Teil einer Gemeinde. Und irgendwann mal bemerkt Ute bei einem anderen Ehepaar in der Gemeinde, nämlich Hannes und Eva, dass Hannes und Eva in der Gemeinde viel mehr Anerkennung bekommen von den anderen Gemeindemitgliedern als sie und Tom. Und sie beobachtet, wie Hannes und Eva in die Gemeinde reinkommen und sie werden ganz freundlich begrüßt und die Leute fragen, hey, wie geht's euch? Und sie bekommen so viel Anerkennung und sie beobachtet auch, dass Hannes, also der Ehemann des anderen Ehepaares, auch Anerkennung bekommt von den Gemeindeleitern, dass die Gemeindeleiter ihn für Dienste angefragt haben, aber um sie und um Tom kümmert sich niemand. Und Ute ist stinksauer und sie lässt ihren Zorn auch aus. Erstmal ignoriert sie einfach Hannes und Eva in der Gemeinde und geht ihnen aus dem Weg. Und irgendwann mal explodiert es so sehr, dass ein Streit entsteht und die Männer mit hineingezogen werden. Und natürlich bekommt die Gemeinde davon auch mit. Und die Gemeindemitglieder stehen jetzt in der Bredouille, wo positionieren wir uns hin? Manche haben sich zu Hannes und Eva positioniert, andere zu Ute und Tom. Und schon ist ein Riss in der Gemeinde und es kommt zu einer Spaltung, weil sich das immer mehr und mehr aufbauscht. Einfach nur deshalb, weil ein Gemeindemitglied das Bedürfnis nach Anerkennung hatte und dieses Bedürfnis nicht gestillt wurde. Und ihr Lieben, diese fiktive Geschichte, die ist doch nicht einfach aus der Welt gegriffen, sondern das ist doch so. Es ist doch so, wenn wir in unsere Gemeindelandschaft schauen und wir haben hier in unserer Region so viele Gemeinden, Und wenn wir da mal genauer reinschauen, dann ist doch überall immer wieder Konflikte und Streitigkeiten an der Tagesordnung, bis hin, dass der Teufel es schafft, Gemeinden zu entzweien. Und Jakobus geht jetzt darauf ein, weil er sieht, hier ist jetzt auch die Gefahr sehr, sehr groß, dass die Gemeinde zerbricht, weil Konflikte da waren. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Text davor, wie gesagt, ist schon länger her, im Februar, da hat sich Jakobus mit der Weisheit von oben beschäftigt und mit der Weisheit von unten. Und er hat gesagt, wenn du sagst, du bist weise, dann musst du das auch deutlich machen in dein Verhalten. Und dein Verhalten sollte so aussehen. Dieses Bild hier, die Weisheit von oben und das Verhalten von der Weisheit von oben ist rein, zeichnet sich aus durch Milde, durch Folgsamkeit, durch Friede. Die Weisheit von oben ist voller Barmherzigkeit, guter Früchte. Sie ist unparteiisch und ungeheuchelt, aber also authentisch und transparent. Und demgegenüber hat Jakobus die Weisheit von unten gestellt. Die Weisheit von unten, die hat ihren Ursprung in der Hölle. Die hat ihren Ursprung vom Satan her. Und Jakobus sagt, die Weisheit von unten, die ist selbstsüchtig, die ist voller Eigennutz, die ist egoistisch, die hat bittere Eifersucht und bitteren Neid. Und demgegenüber stellt er dann die Weisheit von oben. Und die Frucht daraus ist bei der Weisheit von unten Zerrüttung, also Zerteilung und jede böse Tat. Und bei der Weisheit von oben ist die Frucht Frieden und irgendwann mal eine Belohnung. Und wir möchten ja Frieden haben untereinander, in unserem Umfeld, ob das in der Ehe ist, in der Familie, in der Gemeinde, auf der Arbeit und so weiter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns anstecken lassen von der Weisheit von oben, die göttlichen Ursprung hat, die himmlischen Ursprung hat. Und Jakobus geht jetzt im nachfolgenden Vers genau darauf ein. Er geht auf den Kampf und auf den Frieden ein. Vers 1. Er stellt die Frage der Gemeinde, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Ne? Also ganz wichtig, es geht hier nicht um Nichtchristen, sondern es geht hier um Christen. Christen, die sich verzankt haben. Und er stellt ihnen jetzt diese Frage und beantwortet diese Frage mit einer weiteren Frage, nämlich, kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Jakobus macht deutlich, dass die Ursache von Streit und Kampf in unserem Inneren liegt. Das kommt jetzt nicht von außen, sondern meistens aus unserem Inneren. Wir alle haben Bedürfnisse. Gott hat in uns Bedürfnisse hineingelegt und die sind nicht schlecht. Gott tut nie was Schlechtes. Wir haben Bedürfnisse, ob das jetzt nach Nähe ist, nach Zweisamkeit oder nach irgendwelchen Dingen oder Anerkennung zu haben und so weiter. Das ist erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Aber der Satan, er versucht immer wieder, diese Bedürfnisse, die wir haben, zum Negativen zu führen. Das sehen wir zum Beispiel bei Adam und Eva im Garten Eden. Sie hatten dieses Bedürfnis des Genießens. Hatte ja Eva und auch Adam, sie wollten genießen. Und Gott hat auch gesagt, ihr dürft genießen, ihr dürft den ganzen Garten für euch haben und ihr dürft von allen Früchten essen und ihr dürft einfach genießen. Das Bedürfnis nach Genuss war gar nicht schlecht. Aber Satan macht dann deutlich, hey, ihr müsst diese eine Frucht, von der Gott gesagt hat, der dürft ihr nicht essen, die müsst ihr genießen. Und Satan missbraucht jetzt dieses Bedürfnis nach Genuss und sagt, hey, das ist doch der Baum. Und Eva schaut sich den Baum an und dann steht in 1. Mose Kapitel 3, Vers 6, dass das ein begehrenswerter Baum war. Also sie hat angefangen, diese Frucht zu begehren und letzten Endes hat sie und auch Adam, sind sie in Sünde gefallen und die Auswirkungen haben wir bis heute. Also grundsätzlich, Bedürfnisse sind nicht schlecht, aber Jakobus spricht jetzt hier die Lüste an, diese Bedürfnisse, die in euren Gliedern streiten und er macht deutlich, hey Satan, der versucht immer wieder diese Bedürfnisse zu missbrauchen, sodass dass ihr ins Negative gerät und dann in Sünde fällt, weil das eine oder andere Bedürfnis nicht gestillt wurde, wie in dieser Geschichte, die ich zuvor erzählt habe. Und Jakobus geht dann weiter und beschreibt, wie der Zustand der Gemeinde ist. Und das mit ziemlich deutlichen Worten. Er sagt der Gemeinde, ihr begehrt und ihr habt nicht. Ja, ihr mordet und neidet. Das heißt jetzt nicht, dass die Gemeinde voller Mörder war und die sich gegenseitig da abgeschlachtet haben. Darum geht es nicht. Aber die Bibel macht an anderer Stelle deutlich, beziehungsweise Jesus Christus macht deutlich in der Bergpredigt, dass wenn wir schon einen Menschen etwas Böses wünschen und ihn beschimpfen mit irgendeinem Schimpfwort und zu ihm sagen, du Idiot, dann hast du in deinem Herzen diese Person ermordet. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Und Jakobus greift das jetzt auf und sagt, hey, ihr habt Streit untereinander, ihr habt Konflikte untereinander und ihr beschimpft euch untereinander und ihr seid Mörder. Geistlich gesehen, in eurem Inneren seid ihr Mörder. Ihr neidet und ihr könnt es nicht erlangen. Ihr streitet miteinander, ihr kämpft gegeneinander, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten, also in diesen negativen Verlangen, zu vergeuden. Also wir merken, hier werden große Kräfte investiert und da wird gegeneinander gekämpft. Vielleicht haben sie sich gegenseitig auch vor Gericht gezogen, um ihr Recht zu bekommen. Und das Wort, das am meisten hier aussticht, ich habe es mal markiert, ist das Wort nicht. Ihr habt nicht, ihr könnt nicht erlangen, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet und so weiter. Wie ist es bei uns, wenn wir ein Bedürfnis nach etwas haben und wir bekommen es nicht? Paulus, der Apostel, der schreibt im Philipperbrief, dass er gelernt hat, damit klarzukommen. Ich lese mal die Verse 11 bis 12 in Kapitel 4. Ich habe nämlich gelernt, das ist ganz wichtig, das ist ein Prozess, gelernt zu verzichten. Ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Also auch in Zeiten, wo er mal was nicht bekommt. Denn ich verstehe mich aufs Armsein und ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Also der Apostel Paulus, er hat gelernt, auch Verzicht zu üben und auch nicht immer nur auf seine Bedürfnisse zu pochen. Wie ist es bei mir oder vielleicht auch bei dir? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Was ist, wenn du heute nach dem Gottesdienst nach Hause kommst, ihr isst ein gutes Mittagessen und eigentlich hast du den Wunsch, jetzt erstmal ausgiebig einen Mittagsschlaf zu machen. Aber es kommt nicht dazu, weil auf einmal eine Person vor der Tür steht, die deine Hilfe benötigt. Oder wie bei uns im Fall, die Tochter anfängt, ein Konzert zu veranstalten, kostenlos. Dann muss man mal auf einen Mittagsschlaf verzichten. Und da kann es manchmal laut hergehen und es kann zu einem Streit kommen. Weil wir das Bedürfnis hatten nach einem Mittagsschlaf und wir dachten oder denken, der steht mir jetzt zu, aber es kommt anders. Wie ist es? Haben wir dann gelernt, so wie Paulus auch, mal zu verzichten und Verzicht zu üben? Wie ist es bei uns Männer, wenn wir den Wunsch haben, eigentlich ein technisches Gerät wollen wir gerade bekommen, weil das gerade auf dem Markt ist oder irgendein Hobby und wir wollen was besorgen, aber das Geld reicht nicht aus, weil die Kinder nun mal Schulsachen benötigen. Oder bei den Frauen, vielleicht steht ein besonderer Anlass vor der Tür, irgendwie eine Hochzeit oder so, und du willst eigentlich neuen Schmuck oder ein neues Kleid oder sonst etwas, aber auch da reichen die Finanzen nicht aus. Oder wie ist es, wenn wir eigentlich das Anrecht haben, Recht zu bekommen, gehört zu werden, anerkannt zu werden, aber wir bekommen nicht die Anerkennung, die uns zusteht. Oder wir haben so einen tollen Vorschlag, den bringen wir bei einer Sitzung auf der Arbeit und wir werden einfach nicht wahrgenommen. Dann kann es schon manchmal aus uns herausplatzen. Und wir dürfen da lernen, so wie Paulus gelernt hat, damit klarzukommen. Und oft ist es so, dass wir dann unsere Laune vielleicht an die Kinder, weil sie die nächst Schwächeren sind, auslassen oder an unseren Ehepartner oder an Leuten aus der Gemeinde. Und ganz schnell hat sich die Situation zugespitzt, weil wir etwas nicht bekommen haben, wo wir meinten, darauf habe ich aber ein Anrecht. Dieses Bedürfnis habe ich. Und Jakobus macht deutlich, ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Also sie sind mit ihren Wünschen, Dinge zu bekommen, weil sie Bedürfnisse danach hatten, nicht zu Gott gekommen. Sie haben nicht bei Gott um Hilfe gebeten oder dass Gott ihr Bedürfnis stillt, sondern sie meinten, ich mache das alleine. Ich schaffe das schon alleine. Aus eigener Kraft werde ich schon damit klarkommen. Und Jakobus sagt, nein, ihr schafft es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr kommt mit euren Anliegen nicht zu Gott. Dein Ehepartner kann nicht dein Bedürfnis nach Gemeinschaft und Zweisamkeit zu 100% erfüllen. Du musst mit diesem Bedürfnis zu Gott kommen und er kann letzten Endes dieses Bedürfnis erfüllen. Er weiß, was am besten für uns ist. So haben wir es ja auch in Jakobus 1,17 gelesen. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Wenn du wirklich was richtig Gutes haben willst, dann musst du zu Gott kommen. Mit deiner Bitte, mit deinen Bedürfnissen, denn Gott gibt gerne. Aber Gott weiß auch, was gut für dich ist und was eben nicht gut ist. Denn die Leute hier, zu denen Jakobus hier schreibt, die Christen, die haben auch ab und zu mal Gott darum gebeten. Und dann sagt Jakobus, ihr bittet, aber ihr bekommt es nicht. Warum? Warum erfüllt jetzt Gott ihre Gebete nicht? Weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das war das eigentliche Problem. Wisst ihr, Gott hat nichts gegen schönen Schmuck oder ein schönes Kleid oder gute Autos oder was auch immer wir für Bedürfnisse haben. Aber Gott wird nicht die Götzen in unserem Herzen füttern und ihnen Opfer bringen. Gott ist nicht in erster Linie da, um unsere Wünsche zu erfüllen. Er ist nicht der Kaugummiautomat, wo wir Geld reinstecken, ein Gebet reinstecken und dann kommt unten die Erfüllung des Gebets raus, sondern Gott weiß, was gut für uns ist. Und manchmal sagt er, nee, jetzt noch nicht oder das schon mal gar nicht, weil das einfach nicht gut für dich ist. Und damals hat sich dieses Denken in die Gemeinde eingeschlichen, dass persönliche Bedürfnisse unbedingt sofort gestellt werden muss. Also eine Gemeinde ist für meine Bedürfnisse da. Ich muss mich in der Gemeinde wohlfühlen. Es geht um mich. Ich möchte wahrgenommen werden. Aber das ist nicht der Grundgedanke einer Gemeinde. Es geht nicht darum, dass du dich in der Gemeinde in erster Linie wohlfühlst, sondern eine Gemeinde ist dazu da, um die Herrlichkeit Gottes auszustrahlen, damit das Licht leuchtet und Menschen zum Beispiel hier im Preußisch-Ollendorf Jesus kennenlernen. Dafür ist eine Gemeinde in erster Linie da und nicht, damit du und ich uns wohlfühlen. Das ist auch gut und wichtig. Es ist wichtig, sich wohlzufühlen, aber das ist nicht in erster Linie. Und wir haben so im Denken dieser Gesellschaft, in der wir leben, da dreht sich alles immer um den Menschen, alles um uns, um mich. Und das wird so auch weitergegeben. Ich habe euch mal die Werbung mitgebracht, die Männer kennen das bestimmt. Hauptsache ihr habt Spaß, Mediamarkt. Ne? Hauptsache es geht dir gut, Hauptsache du hast Spaß. Der Liederdichter Falco, der hat das mal in ein Lied so gedichtet, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Und er hat recht. Er hat recht, wir sind doch alle so kleine Egoisten. Alle haben so ihre Bedürfnisse, auch ich. Und Paulus, er hat gelernt, mit seinem Egoismus klarzukommen. Er sagt in Vers 12 und Vers 13, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und dieser letzte Satz, dieser Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus, den möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Jesus Christus hilft uns, Jesus Christus macht uns stark, wenn wir ihn darum bitten, mit unseren Bedürfnissen zurechtzukommen und auch mal zu verzichten, wenn es dran ist, Verzicht zu üben. Und Jakobus, der lässt aber immer noch nicht locker, sondern er spricht jetzt die Christen nochmal sehr klar und sehr deutlich an, mit ziemlich krassen Worten. Lest mal mit, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Jakobus macht deutlich, hey, ihr spielt hier mit so einem zweischneidigen Schwert. Ihr versucht hier so ein bisschen der Welt zu gefallen und hier so ein bisschen Gott zu gefallen. Aber das funktioniert nicht. Wenn du ein Freund der Welt sein willst, bist du ein Feind Gottes. Wenn du ein Freund Gottes sein willst, dann bist du ein Feind dieser Welt, des Systems dieser Welt. Nicht, dass die Menschen unsere Feinde sind, sondern das System dieser Welt, das durchweg böse ist, da sollen wir nicht Freund von sein. Und er sagt hier, wisst ihr nicht. Also die Christen, die wussten eigentlich Bescheid. Und damals gab es ja nur das Alte Testament. Und die Christen, zu denen er hier schreibt, die hatten ja jüdischen Ursprung. Die kannten sich aus im Alten Testament. Jetzt müssen wir ins Alte Testament gehen, um zu verstehen, was sie denn gewusst haben sollten, was Jakobus hier anspricht. Da müssen wir in den Propheten Hesekiel. Im Propheten Hesekiel, wir werden gleich ein paar Verse da lesen, da geht es in diesem Text über Gott und die Beziehung zu Israel. Und Gott spricht jetzt in einer bildlichen Sprache über die Beziehung zu Israel und zu der Stadt Jerusalem. Und ich lese mal so ein paar Verse. Da sagt Gott über Israel: Mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht geschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich, also Gott, ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Also hier wird beschrieben die Beziehung zwischen Gott und Israel. Israel war ein Volk, das aus Sklaven bestand, ein ganz kleines Volk. Und Gott sah dieses Volk und er hat sich in seiner Souveränität dafür entschieden, dieses Volk will ich auserwählen. Im Bild gesprochen, dieses Volk soll meine Braut sein, ähnlich wie zu uns. Wir alle waren geistlich tot, hatten keine Beziehung zu Gott. Und Gott hat in seiner Souveränität gesagt, hier, ich strecke dir meine Hand aus, damit du leben kannst, damit du Leben empfängst, so wie das Volk Israel. Ich möchte weiterlesen. Ich ließ dich zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Du bist herangewachsen und groß geworden und gelangtest zur schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und dein Haar wuchs, aber du warst noch nackt und bloß. Als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Und es wird jetzt intensiver, diese Liebesbeziehung. Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Seekuhfellen an. Ich legte dir weißes Leinen an und hüllte dich in Seide. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Ich legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um deinen Hals. Ich legte einen Ring an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und dein Kleid war aus weißem Leinen, aus Seide und Buntwerkerei. Du hast Weißbrot und Honig und Öl gegessen und du wurdest überaus schön und brachtest es bis zur Königswürde. Das alles hat Gott investiert in das Volk Israel. Das ist natürlich eine bildliche Sprache, aber da soll mal jemand sagen, Gott hätte ein Problem mit Schmuck. Also da sehen wir ziemlich deutlich, dass Gott hier Israel geschmückt hat. Natürlich in bildlicher Sprache, er hat sich in Israel investiert. Und man könnte jetzt meinen, wow, was für eine Liebesbeziehung. Aber das Ganze endet jetzt in einem Drama. Es kommt jetzt zu diesem Ehebruch, den Jakobus beschreibt. Werden wir gleich sehen. Vers 14 bis 17. Und dein Ruhm verbreitete sich unter den Heidenvölker wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott der Herr. Du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hingehurt und hast deine Hurerei über jeden ausgegossen, der vorüberging. Er bekam sie. Du hast auch von deinen Kleidern genommen und dir bunte Höhen gemacht und du hast auf ihnen Hurerei getrieben, wie sie niemals vorgekommen ist und nie wieder getrieben wird. Du hast auch deine prächtigen Schmucksachen von meinem Gold und meinem Silber genommen, die ich dir gegeben hatte und hast dir Bilder von Männern daraus gemacht und mit ihnen Hurerei getrieben. Es kommt zu einem Bruch zwischen Gott und dem Volk Israel. Es kommt zu einem Ehebruch. Die Beziehung wurde gebrochen von Israel aus, weil sie anfingen, mit anderen Götzen Hurerei zu treiben, mit anderen Götzen in Beziehung zu treten und nicht mehr mit dem lebendigen Gott. Und Jakobus spielt jetzt auf so eine Situation auf. Ich weiß jetzt nicht, ob er genau diese Situation meinte, aber er spielt jetzt darauf ein und sagt, ihr habt auch die Ehe gebrochen. Als Christen steht ihr doch in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott. Ihr seid doch seine Kinder. Ihr steht in einer lebendigen Beziehung. Und er sagt jetzt, aber ihr seid Ehebrecher. Das sagt er ja zu Christen. Ihr seid Ehebrecherin. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und ihr Lieben, das System dieser Welt sagt, wenn du einen Konflikt hast, hey, schwamm drüber, dann kümmere dich um andere Beziehungen und dann läuft das wieder. Das ist ja oft so in dieser Welt. Dann kündigst du halt deine Arbeitsstelle oder dann lässt du dich einfach halt scheiden und dann geht es weiter. So, das System dieser Welt bauscht das mit Konflikten gar nicht so auf. Man muss doch nicht jeden Konflikt bereinigen, den man hat und so weiter. Und Jakobus sagt, hey, wenn ihr nach dem System dieser Welt handelt, dann seid ihr Feinde Gottes. Dann seid ihr ja Freunde der Welt und das geht nicht. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, ihr müsst euch klar positionieren. Entweder ganz oder gar nicht. Und das wird auch deutlich in den nächsten Versen, Vers 5. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Der Heilige Geist ist ein eifersüchtiger Geist. Und dieser Kampf zwischen dem inneren Verlangen, diesen Begierden, die wir haben, die ins Negative rutschen können und die reinen Lüste, die Gott uns gibt, dieser Kampf, der herrscht in uns. Jeder von uns hat immer wieder diesen Kampf, wo wir wissen, das ist jetzt nicht gut, aber wir tun es trotzdem. Auch der Apostel Paulus spricht über diesen Kampf in Römer Kapitel 7, wo Paulus deutlich macht, das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und das, was ich tun will, das tue ich nicht. Da ist dieser innere Kampf. Und ich denke, wir alle kennen diese Kämpfe als Christen, wo wir einfach selber schon innerlich Konflikte mit uns haben und oft diese Konflikte ausbrechen. Aber das Schöne und das Herrliche, das ich hier finde, ist, der Text bleibt hier nicht stehen. Wisst ihr, Jakobus bleibt hier nicht stehen, sondern er sagt, umso reicher aber ist die Gnade. Wir können so dankbar sein für die Gnade, die wir in Jesus Christus haben. Die Gnade steht über jedem Streit, über jeden Konflikt, über jede zerbrochene Beziehung, steht die Gnade. Und deshalb, und jetzt zitiert Jakobus einen Vers aus Sprüche, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn du dich Gott unterordnest und dich vor Gott demütigst und sagst, Gott, ich komme alleine nicht klar, auch in den Beziehungen der Mitmenschen, ich komme nicht klar, ich demütige mich unter dir, dann schenkt dir Gott Gnade. Wenn wir uns bewusst machen, dass wir ohne Jesus nichts tun können und Jesus um Hilfe bitten, dann ist Gott gnädig. Aber wenn wir meinen, ich bin mein eigener Herr, ich komme alleine zurecht und ich muss mich halt da und dort eben nicht darum kümmern, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird, dann sind wir hochmütig und meinen es besser zu wissen als Gott in seinem Wort. Das war der traurige Zustand der Gemeinde. Das war die Antwort auf diese erste Frage, woher kommt Streit? Ich kann euch beruhigen, die zweite Antwort auf diese zweite Frage, was kann ich dagegen tun, den halte ich kurz aufgrund auch der Zeit. Der Text gibt uns jetzt ab Vers 7 bis Vers 10 6 konkrete Schritte, was wir gegen Streit tun können, damit er überhaupt nicht entsteht, beziehungsweise wenn Streit da ist und Konflikte, was wir da tun sollen. Zuerst einmal sagt uns hier in Vers 7 Jakobus, so unterwerft euch nun Gott. Genauso wie die Bibel auffordert, dass wir als Christen uns der Obrigkeit, der Regierung unterordnen sollen, unterwerfen sollen, so steht jetzt hier auch dieses Wort, unterwerft euch nun Gott. Gott steht über allem und wir müssen diese Herzenseinstellung haben, zuallererst unterordne ich mich Gott. Ich unterwerfe mich Gott. Gott ist der Chef und ihm will ich gehorsam sein. Der zweite Schritt, den Jakobus hier anführt, ist, widersteht dem Teufel und die Verheißung, das Versprechen ist, so flieht er von euch. Und dieser Begriff hier, widerstehen, der wurde damals für das Militär gebraucht, ne? Wo dann zwei feindliche Truppen sich gegenüberstanden und die einen gesagt haben, ich widerstehe voll und ganz. Und im Bild gesprochen, hier geht es ja um den Teufel, dass wir, wenn Versuchungen kommen, wenn der Teufel wieder versucht anzugreifen, quasi den Teufel sagen, das ist mein Platz, ich widerstehe dir, ich werde nicht davon abweichen, ich werde nicht rücken, du hast keine Chance, mich in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen, weil ich in der Kraft Gottes hier stehe und du bekommst keinen Besitz von mir. Ich werde nicht nachgeben, ich werde stehen bleiben. Und wie können wir ganz praktisch dem Teufel widerstehen? Das ist ja jetzt sehr theoretisch. Nun, da können wir von Jesus lernen. Jesus ist ja das beste Beispiel. Und ihr kennt bestimmt die Geschichte oder die Situation, wo der Herr Jesus in der Wüste ist und da kommt Satan und er versucht jetzt Jesus. Und wie hat Jesus widerstanden? Durch Gottes Wort. Jesus hat dann jedes Mal Gottes Wort zitiert und deutlich gemacht, so und so steht es geschrieben. Und letzten Endes musste dann der Teufel fliehen. Es ging gar nicht anders. Wir brauchen Gottes Wort in unserem Herzen. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, füllt euch mit dem Wort Gottes. Und da und dort lernt auch mal einen Bibelvers auswendig. Wisst ihr, ich habe diesen Vers auswendig gelernt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und er hat mir so manches Mal geholfen und hilft mir noch so manches Mal. Wenn der Teufel wieder kommt mit seinen Versuchungen, dann erinnere ich mich, aha, Jakobus 4, Vers 7, ich muss dem Teufel widerstehen, in der Kraft Gottes, nicht aus eigener Kraft. Und die Verheißung steht, und er wird fliehen. Und das hilft mir, in Versuchungen dagegen anzukämpfen. Lasst uns mit Gottes Wort beschäftigen und uns auch füllen. Und der Teufel wird fliehen, so sagt es uns Gottes Wort. Der dritte Gedanke, den Jakobus hier anführt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Auch hier wieder die Verheißung. Ne? Wenn wir den Teufel widerstehen, flieht der Teufel. Wenn wir uns Gott nahen, naht sich Gott zu uns. Nun, wie nahen wir uns Gott? Wie können wir uns Gott nahen? Gott sagt in seinem Wort im Hebräerbrief, Kapitel 13, dass er uns nie verlässt. Also Gott ist immer, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, ist Gott immer an deiner Seite. Er ist nur ein Gebet von dir, wenn überhaupt, entfernt. Und du darfst immer wieder zu Gott kommen und sich ihm nahen im Gebet. Aber auch im Lesen deines Wortes, auch dann nahen wir uns Gott, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Höre gute Predigten, höre auf gute Lobpreismusik und bete Gott an im Lobpreis, in Liedern. So viele Möglichkeiten, die wir haben, uns Gott zu nahen, einfach indem wir uns mit ihm beschäftigen, in welcher Form auch immer. Aber Jesus gibt uns auch eine klare Verheißung. Er sagt, da wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Und wisst ihr, wir leben ja gerade in Zeiten von Corona und so manches Mal steht man in der Gefahr, sich zu isolieren, auch gerade in Zeiten von Corona, auch als Christen sich zu isolieren und zu sagen, ja, Mensch, da sind so viele Online-Angebote und die sind alle auch gut, ne? Gar keine Frage. Aber wir brauchen die Gemeinschaft untereinander. Jesus sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist Teil dieser Gemeinschaft hier, weil Jesus es versprochen hat. Und da, wo sich mindestens zwei Personen in seinem Namen versammeln, da ist Jesus da. Und deshalb steht hier, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wir dürfen uns Gott nahen durch Gebet, durch Lesen der Bibel, durch Lobpreismusik, durch Predigten, aber auch durch Gemeinschaft untereinander, in Gottesdiensten, in Hauskreisen und darüber hinaus. Der vierte Gedanke, es geht ums Händewaschen. Reinigt die Hände, ihr Sünder, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Ich glaube, mittlerweile sind wir alles Weltmeister in Händewaschen, oder? Also zur Zeit von Corona, ich glaube, ich habe noch nie so viel und oft Hände gewaschen und so gründlich Hände gewaschen wie zur Zeit von Corona. Aber hier geht es nicht einfach nur um Händewaschen und Hände desinfizieren, sondern hier geht es um mehr. Es geht um das Innere. Und im Bild gesprochen sagt Jakobus der Gemeinde jetzt, hey, ihr habt Konflikte und Streitigkeiten, ihr habt Kämpfe untereinander und ihr habt euch beschmutzt, ihr habt Dreck am Stecken, weil ihr im Streit miteinander lebt. Und ihr müsst zusehen, dass ihr gereinigt werdet, dass ihr wieder sauber werdet, dass ihr geheiligt werdet. Und das geschieht eben nur durch das Blut Jesu Christi. Jesus hat sein Blut vergossen am Kreuz und in ihm, in seinem Blut, finden wir Vergebung. Und wir dürfen bei ihm um Vergebung bitten und wir dürfen auf unseren Nächsten zugehen, mit dem wir vielleicht im Streit stehen, und ihn um Vergebung bitten, sofern es an uns liegt. Der fünfte Gedanke, fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Wisst ihr, wenn wir in einem Konflikt stehen, als Christen, als Kinder Gottes, Und uns lässt dieser Konflikt einfach kalt und wir sagen, ach meine Güte, Schwamm drüber, das war schon. Dann passt irgendwas nicht mit unserer Gottesbeziehung. Jakobus ruft jetzt die Gemeinde auf und sagt, hey, ihr habt Streit, ihr habt Kampf untereinander und ihr sollt darüber trauern. Er nennt hier ganz klare Worte. Er sagt, fühlt euer Elend, ihr müsst darüber trauern, ihr müsst darüber weinen, so spricht er es ja an. Und ihr könnt nicht einfach lachen und euer Leben weiter so leben in Freude und so weiter, wenn ihr da Dreck am Stecken habt, wenn ihr da Konflikte habt, die nicht bereinigt worden sind von eurer Seite aus. Das geht so nicht. Ihr müsst darüber trauern und weinen, weil jeder Konflikt gegenüber einem Menschen auch ein Konflikt gegenüber Gott ist. Jede Sünde gegenüber einem Menschen ist ja auch gleichzeitig eine Sünde gegenüber Gott. Und wir dürfen nicht einfach tolerieren und sagen, oh, dann leben wir halt im Streit, gehen wir uns halt aus dem Weg und das war's. Aber der Streit, der Konflikt bleibt nach wie vor da. Nein, so sollte es nicht sein, sondern wir sollten darüber trauern und weinen und zusehen, dass wir es bereinigt bekommen, sofern es an uns liegt. Ne? Auch das möchte ich nochmal betonen, die Bibel macht deutlich, sofern es an dir liegt, lebe mit allen Menschen in Frieden. Manchmal geht das nicht, weil die andere Partei nicht darauf eingeht. Dann ist das so. Da muss man es aushalten. Aber sofern es an uns liegt, sollten wir mit den Menschen im Frieden leben. Und der letzte Gedanke, mit dem ich auch schließen möchte, Jakobus sagt, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Sagt zu Gott, ja, ich möchte mich dir gegenüber demütigen. Ich möchte mich deinem Wort unterordnen. Ich möchte mich von dir und deinem Wort korrigieren lassen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt am Ende dieser Predigt geht. Ich weiß nicht, ob du vielleicht ganz konkret angesprochen wurdest durch den Geist Gottes, der dir gesagt hat, das und das musst du bereinigen. Und Jakobus geht jetzt nochmal drauf ein und sagt, hey, demütige dich dem Wort Gottes gegenüber. Sei dem Wort Gottes gegenüber gehorsam. Und wenn du das tust, dann wirst du Vergebung empfangen und du wirst erhöht werden. Du wirst wieder erhöht werden von Gott selbst. Und wir dürfen Buße tun vor Gott und die Sachen mit unseren Mitmenschen in Ordnung bringen. Und dass das nicht immer leicht ist und dass wir abhängig sind von der Kraft Gottes, das ist, denke ich, klar. Das ist auch mir klar. Und ich musste so manches Mal auf Menschen zugehen und sie bitten, hey, vergib mir bitte. Das war nicht in Ordnung von mir, wie ich mich verhalten habe, wie ich mit dir geredet habe und so weiter. Das ist nicht leicht, das ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz fordert uns Gottes Wort darin auf. Und ihr Lieben, wir dürfen diesen und sollten diesem Frieden nachjagen. Und ich wünsche uns, dass Gott uns darin Kraft gibt und dass er uns darin gnädig ist und wir lernen dürfen aus seinem Wort und aus dem, was wir heute gelesen bzw. gehört haben. Gott schenke uns dazu Gnade. Amen. Genau, und jetzt hören wir noch.